So, ganz herzlichen Dank für die Musik und ganz herzlichen Dank für die Einführung in unser Thema. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das gespielt ist. Es kam zumindest sehr glaubwürdig rüber und wenn es nicht gespielt war, dann ist das ein Beweis dafür, dass hier im Zelt jeder seine Meinung offen sagen kann. So ein bisschen war es so Stammtischparolen-Vorführungen, die wir hier hatten, aber das sind natürlich Auffassungen, die viele so teilen und auch aussprechen. Und es ist auch gut, dass wir über Probleme, die da sind, reden und dass wir das abwägen und dass wir uns auch gegenseitig zuhören. Das habt ihr zumindest sehr gut gemacht und freue mich über den Ausgang. Das klang ja alles sehr versöhnlich. Ist nicht immer so. Ängste im Blick auf das, was durch die Flüchtlingskrise ausgelöst worden ist, die sind ja nicht unberechtigt. Ich persönlich kenne eine Frau, das ist die Frau von einem Freund von mir, die tatsächlich in einem Fall, wo Nordafrikaner aufeinander losgegangen sind, oder ich weiß gar nicht genau, ob es Deutsche waren, die da angegriffen worden sind, sie jedenfalls ging dazwischen und ist selber Opfer so eines Messeranschlages geworden. Es hat sie nicht direkt erwischt, aber seelisch hat es sie sehr wohl erwischt. Sie hat viele schlaflose Nächte danach zugebracht. Das sind also plötzlich keine Geschichten mehr, die so weit weg sind oder die erzählt werden, ohne dass da ein Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Das sind Grausamkeiten, die es in dieser Welt gibt und die dann auch hier reingetragen werden. So, jetzt sollten wir uns natürlich nicht einbilden als Deutsche oder als Europäer, dass hier alles in Ordnung wäre. Jetzt wird gerade so der Fall Walter Lübcke rekonstruiert und da gibt es eine Festnahme und es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass dieser Mordanschlag am vergangenen Samstag auf einen rechtsextremen Hintergrund zurückzuführen ist. Was für ein Hass muss in einem Menschen stecken, der fähig ist, jemanden, also diesen Regierungspräsidenten von Kassel, umzubringen, kaltblütig zu erschießen, aufgrund so einer politischen Auffassung, die eventuell, das kann ich nicht beweisen und will da nicht zu weit gehen, aber eventuell genau das auch zum Thema hat. Und da merken wir, dass von beiden Seiten also eine Gefahr ausgeht und dass wir in einer absolut chaotischen Welt leben. Die Frage, die ihr gerade in dem Lied zum Ausdruck gebracht habt, wer bringt Ordnung in das Chaos, ist eine berechtigte Frage. Es herrscht eine Menge Chaos in dieser Welt. Ich würde sagen, dass unser Planet von der Sünde entstellt ist. Das ist an vielen Stellen zu entdecken, überall da, wo Krieg oder solche Mordanschläge begangen werden. Das gibt es natürlich in kleinerem Rahmen in vielen Familien, wo manchmal kalter Krieg herrscht, wo man nicht mehr miteinander redet, wo auch Hass und zumindest sehr viel Lieblosigkeit herrscht. Mal ganz abgesehen von Staaten, die korrupt sind und vieles andere mehr und die ganze Umweltkatastrophe. Dieser Planet ist von Sünde entstellt. Wer das nicht sieht und wer nur an so einem Tag wie heute die Sonne scheinen sieht, der ist auf mindestens einem Auge blind. So, jetzt möchte ich einen Szenenwechsel machen. Wir reden dieser Tage von Jesus und das tun wir sehr bewusst, weil wir überzeugt sind, dass Jesus von Gott ganz bewusst in diese in Sünde gefallene Welt gesandt wurde, dass er der Heiland ist und die Frage ist in Jesus beantwortet, wer bringt Ordnung in all das Chaos? Dieser Jesus, er sitzt mit einigen interessierten Leuten zusammen, mit Jüngern, also seinen Schülern, auch anderen Zuhörern und er schult diese, das taten Lehrer damals im Sitzen. Und während der Schulstunde steht plötzlich einer auf, zum einen, weil er nicht sitzen bleiben will, zum anderen, weil er etwas Wichtiges zu sagen hat und das wollen wir uns mal anschauen in Lukas Kapitel 10. Wir folgen dieser Tage einigen Beispielgeschichten oder Gleichnissen, die Jesus erzählt hat im Lukas-Evangelium, sind jetzt im 10. Kapitel angelangt. Lukas 10 von Vers 25 an, da steht, da stand ein Gesetzeslehrer auf und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, handle so und du wirst leben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter, wer ist denn mein Nächster? Nun, jener Mann ist ebenfalls Lehrer, ein Gesetzeslehrer, so wird er uns hier vorgestellt, so eine Mischung aus Jurist und Dozent. Und er spricht Jesus an mit Lehrer. Also hier begegnen sich zwei Lehrer vermeintlich auf Augenhöhe. Sie reden miteinander und wir hören ihnen zu. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Das ist eine so bedeutsame Frage, die dieser Mann hier stellt, weil sie eben über das Diesseits hinaus in die Ewigkeit hineinreicht. Was muss ich tun? Was ist die Voraussetzung dafür? Ewiges Leben, und damit meint er göttliches, qualitatives Leben, beständiges Leben zu erwerben. Was muss ich tun? Uns allen ist bewusst, dass das in dieser Welt nicht alles ist. Und das muss man den Christen auch manchmal in Erinnerung rufen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wenn manche meinen, dass eine Gesellschaftsform erhalten bleiben muss und da keine Überfremdung reinkommen darf von außen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Eine Gesellschaftsform, die so gottlos geworden ist, wo man nichts mehr anfangen kann mit Jesus, wo man nichts mehr anfangen kann, wie ich das dieser Tage schon gesagt habe, mit den christlichen Feiertagen. Das ist keine Gesellschaftsform, wo wir sagen, eine christliche Tradition wird da überfremdet von anderen Religionen. Ich bin mir der Gefahren des Islam sehr wohl bewusst und will das in keiner Weise schönreden. Aber wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige Stadt suchen wir. Und wir wollen hier in dieser Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, so viele Menschen wie möglich mitnehmen auf den Weg in die Ewigkeit, in die Gegenwart Gottes, weil jeder von uns auf diesen Tag hinausläuft oder geht, der dann das Ende unseres diesseitigen Lebens bedeutet. Und da muss man die Frage stellen, was hat es mit der Ewigkeit auf sich? Was kommt nach dem Sterben? Es ist also eine so bedeutsame Frage, die hier angerissen wird, dass wir darüber reden und nachdenken müssen. Ich staune manchmal, dass manches ergraute Haupt oder Weißgewordene diese Frage abtut, als wenn man noch, wer weiß, wie viel Zeit hätte, darüber nachzudenken. Oder manche, die würgen ein Gespräch geradezu ab, indem sie den Satz einwerfen, es ist ja noch niemand zurückgekommen. Und dann ist man damit fertig und es ist nachgeredet in ganz vielen Fällen und es ist nicht durchdacht. Wenn wir das ernst nehmen würden, was Gott uns hier in diesem Buch der Bibel offenbart, dann hätten wir sehr wohl glaubwürdige Antworten auf diese wesentliche Frage, was kommt? Und es stimmt einfach nicht, dass niemand zurückgekommen ist. Der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, spricht von einem Mann, wir haben Gründe anzunehmen, dass er von sich selber redet, der bis in den dritten Himmel entrückt worden ist und unaussprechliche Dinge gehört und gesehen hat. Und außerbiblische Quellen gibt es nur zu Genüge, die von ähnlichen Erfahrungen reden, die eben reanimiert und zurückgeholt worden sind. Das sind keine Belege dafür, dass es Himmel und Hölle gibt und so. Das ist auch kein Fundament, auf das ich bauen möchte. Aber die Bibel spricht davon eben auch von einem Stephanus, der gesteinigt wurde. Übrigens ein Schicksal, das Paulus auch getroffen hat. Vielleicht war das 14 Jahre, bevor er den 2. Korintherbrief geschrieben hat, genau diese diese Steinigung in Lystra, wo man meinte, Paulus sei tot und man schleppte ihn zur Stadt hinaus, wo er dieses Erlebnis hatte. Das kann ich auch nicht beweisen, aber es spricht manches dafür. Ein anderer, Stephanus, wurde aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt und er sagt kurz vor seinem Ableben hier auf der Erde: Ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn Gottes zur Rechten Gottes stehen. Da ist einer, der einen Blick wirft in die Ewigkeit und es gibt gute Gründe, davon auszugehen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Da ist nicht einfach der Stecker rausgezogen und nichts geht mehr. Das Gegenteil scheint bei Leuten, die wiederbelebt worden sind, der Fall zu sein. Aber ich will mich nicht auf so ein Fundament berufen oder meine Überzeugung gründen, sondern auf das, was offenbart ist in der Bibel. So, also ist eine Frage, über die wir unbedingt dringend nachdenken müssen. Einer der Abende ist ja auch diesem Thema gewidmet, jenseits, ewig währt am längsten. Also wenn das jetzt bei Ihnen gerade Fragen aufgeworfen hat, kommen Sie auf jeden Fall. Wann ist denn das? Ich muss mal hier mal nachgucken. Ende der Woche, am Samstag ist es, kommen Sie wieder. So. In diesem Falle hier, Herr Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Es ist eine gute Frage, das steht außer Frage. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob es eine aufrichtige Frage ist, denn eingeleitet wird dieser Satz ja mit: Er versuchte ihn oder er stellte ihn auf die Probe. Es ist keine aufrichtige Frage, die dieser Mann hier stellt. Denkbar, dass er ein Spitzel der religiösen Oberschicht ist, die Jesus schon seit Kapitel 5 hier im Lukas-Evangelium bespitzelt und beschattet. Jesus begegnete nämlich manchem Fragesteller, der in Wirklichkeit ein Fallensteller war. Der wollte, dass Jesus sich irgendwie in Widersprüche verwickelt, so dass man ihm etwas nachweisen konnte, weil es sehr viele Neider gab um Jesus herum. Vielleicht hat dieser Akademiker auch das Bedürfnis, allen in der Gruppe seinen Scharfsinn zu beweisen. Fest steht, der Mann redet gerne und es gibt auch in der Christenheit sehr handliche Labertaschen. Das sind so theologische Theoretiker, die diskutieren bis zum Umfallen, die stellen alles und jeden in Frage, die kommen nie zu irgendeinem Ergebnis. Ihr Geschwätz ist meistens ziemlich hohl. Von ihnen heißt es, dass sie aufgeblasen sind, wie Luftballons hohl eben, dass sie in Wirklichkeit nichts wissen und stattdessen krank sind. Diagnose, Streitfragen und Wortgezänk, frei nach 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 4. Solche Leute gibt es, die legen sich gerne mit anderen an. Die nehmen gerne eine Position ein und vielleicht war das auch ein bisschen Provokation, was wir hier vorhin dargestellt bekommen haben. Und wollen wir sehen, wie der andere reagiert. Also man redet ja nicht von sich aus laut vor sich hin, das ist ein Selbstgespräch. Ich weiß nicht. So. Jedenfalls, jeder Kopfglaube, der nichts anderes ist als ein Grund, darüber zu diskutieren und der sich auf unser Nachdenken beschränkt, nimmt ja dem, was wir predigen, was das Wort Gottes eigentlich beabsichtigt, den Kern. Da landen wir bei einer Menge von Positionen und Einsichten, aber von dem, was Gott eigentlich beabsichtigt mit dem, was er hier hat niederschreiben lassen, passiert nur ganz wenig. Und während wir in unseren Kirchen und einige Kirchenmitglieder gibt es ja immerhin in unserer Zeit noch, da sind sie also dauernd auf der Suche nach neuen Positionen. Man merkt, dass die Leute ihnen davonlaufen, da muss man überlegen, wie man das Ganze irgendwie ein bisschen attraktiver, einladender gestalten kann und so. Da frage ich mich ja, wo sind die Scharen von Neubekehrten, wenn man so klug ist, zu wissen, wie man den Menschen von heute erreichen kann und so. Wo sind die fröhlichen Tauffeiern, wo Menschen bezeugen, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden, ich fange ganz neu an. Wo sind in unseren Kirchen und auch in unseren Freikirchen die lebendigen Gebetsversammlungen? Glaube kann sowas von tot sein. Glaube kann so etwas von abgedroschen sein. Also hier ist ein Mann, der nimmt das Ganze nur zu einem Gesprächsinhalt und versucht darüber zu diskutieren. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Gerne will der Typ mit Jesus über die Theorie des Glaubens philosophieren. Wahrscheinlich hat er das beabsichtigte Wortgefecht zu Hause im Sandkasten auch schon ausprobiert. Also ist ein schlauer Mann, der sich gut vorbereitet hat. Jesus antwortet ihm: Das solltest du eigentlich wissen, mein Freund. Du bist doch Schriftgelehrter, Gesetzeslehrer. Was steht denn in der Schrift? Was liest du? Und dann spult er von seinen Stimmbändern sofort auswendig ab: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deuteronomium 6, Vers 5. Ja, yeah. Das hat er schon im Kindergottesdienst gelernt, in der Jungschar wiederholt, im Konfi-Unterricht durchgenommen, im Teamkreis als Anspiel aufgeführt, in der Jugendgruppe diskutiert, im Hauskreis erörtert und im Theologiestudium als Prüfungstext gehabt. Da ist er also drin in der Materie, da macht ihm so schnell keiner was vor. Und Jesus sagt, richtige Antwort, Religion 1, tu dies und du wirst leben. Du hast gut geantwortet, jetzt mach auch was aus diesem Wissen. Es ist eben nicht nur eine Theorie, die man lernt oder eine Einsicht, zu der man kommen kann. Wenn sich das nicht auswirkt in unserem Verhalten, dann ist es nichts wert. Tu es. Fertig, genug geredet, ran an die Arbeit. Und so könnte die Geschichte hier eigentlich zu Ende sein. Und wir sehen nur noch eine Staubwolke, wie er davonläuft und Möglichkeiten sucht, wie er Nächstenliebe verwirklichen kann. So einige Vorschläge haben wir von Hans Werner ja vorhin bekommen. Nachbarn gegenüber und so. Rollstuhlfahrern helfen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Außerdem haben wir noch ein bisschen Zeit. Es würde Sie wahrscheinlich wundern, gerade bei mir, dass ich jetzt schon fertig sein sollte. Außerdem könnte man glauben, an dieser Stelle ewiges Leben bekommt man dadurch, indem man etwas dafür tut. Das ist ein Missverständnis. Also von daher, wir müssen schon noch mal weiter drüber nachdenken. Fest steht, dass jeder von uns weiß, dass wenn jeder von uns lieben würde, Gott lieben würde, Ehrfurcht vor Gott hätte, aber mehr noch, Gott lieben würde und den Nächsten liebe, dann sähe die Welt besser aus, ganz ohne Frage. Das lässt sich mit der Bibel auch wunderbar begründen. An Wissen, zumindest der wichtigsten biblischen Aussagen, mangelt es vielen von uns gar nicht. Das ist gar nicht das große Problem. Der Mann hier, der wusste, die gespeicherten Worte im richtigen Moment abzurufen. Aber oft sind eben solche Worte, die man mal gelernt hat, ist ja doch vielleicht hier auf dem Westerwald noch ein bisschen anders als in Berlin. Da gibt's wahrscheinlich noch sehr viel mehr fromme Traditionen, also so vor 150, 160 Jahren, da gab es mal so etwas wie eine Erweckungsbewegung, die von Wuppertal ausgehend, das ganze Siegerland, große Teile des Westerwaldes, auch wo ich zu Hause bin, den Dahn-Dill-Kreis, ganz stark geprägt hat. Da gibt es ja doch immer noch gottesfürchtige Leute, solche, die irgendwie was mitbekommen haben von biblischer Wahrheit. Aber oft sind so das, was man da mal gelernt hat, das sind Daten, die wir in unserem Kopf mit uns herumtragen. Das ist ein Wissen, das man auch wie der hier abrufen kann, wenn danach gefragt wird. Oftmals aber leider nicht viel mehr. Manchmal allerdings, weil das Wort Gottes lebendig ist, und wenn Sie gestern Abend da gewesen sind, dann haben Sie ein schönes Bild davon mitbekommen, dass es wie Samen ist, dass, wenn es in die Erde gelegt wird, plötzlich anfängt, sich zu bewegen. Da keimt etwas auf und da stößt sich etwas durch die Erdoberfläche, da wird etwas sichtbar, da entstehen Wurzeln und das Wachstum wird dadurch dann befördert. Manchmal werden solche Wörter, die wir mal erlebt haben, werden irgendwie lebendig. Die fangen an zu atmen, bewegen sich. Da kriegt so ein Bibelspruch plötzlich Augen und er sieht dich an. Wer hat das mal erlebt, dass er in der Bibel gelesen hat und du plötzlich gemerkt hast, das meint mich? Darf ich mal hier um Bekenntnis bitten? Ein bisschen zurückhaltend seid ihr, aber es sind doch etliche Hände, die hier nach oben gegangen sind. Danke für diese Bestätigung. Und das passiert eben nicht unbedingt in einer Diskussion. Das passiert auch nicht immer unbedingt während einer Predigt. Es passiert sehr häufig in der Stille, wenn wir uns persönlich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben. Auch da erinnere ich nochmal an gestern, dass wir diese Stille dringend nötig haben. Ganz häufig allerdings auch in völlig abgefahrenen Situationen. Und es ist offensichtlich, dass Jesus jetzt auf Situationen, sprich auf die Praxis zu sprechen kommt, wenn es auf einmal um die Gottes- und die Nächstenliebe geht. Der Gesetzespauker hat nach dem ewigen Leben gefragt, hat ein hohes Thema angesprochen, jetzt aber dieser Paukenschlag Liebe. Jetzt wird er womöglich noch an den Stadtrand geschickt, irgendwo ins Ghetto. Also Jesus ist schon irgendwie ein unbequemer Gesprächspartner, gell? So, was macht unser Freund? Der kramt das nächste Problem aus der Labertasche hervor. Das macht man ja so, das Wort Gottes stellt dich in Frage und dann stellst du sofort eine Gegenfrage. Ist die Bibel nicht auch nur von Menschen geschrieben worden? Oder besser noch, du fragst gleich, gibt es Gott überhaupt? Kann mich doch nicht auf einen verlassen, der vielleicht gar nicht existiert. Nun, die Gegenfrage des Schriftgelehrten lautet, wer ist denn mein Nächster? Das ist nämlich ziemlich problematisch, lieber Dr. Jesus von Nazareth, wer denn jetzt der Empfänger meiner Liebe werden soll. Ist das die alte Frau, die ich immer da mit ihrem Rollator die Straße entlang wackeln sehe? Oder ist es die Familie aus Syrien, die man jetzt da in der Hausnummer 17 untergebracht hat? Wer ist denn mein Nächster? Sind es vielleicht ganz andere Leute, die mir viel näher stehen, Kollegen oder mein Chef? Der heute Morgen auch nicht so besonders gut aussah. Wer ist mein Nächster? Müsste man ja erstmal feststellen. Und so versucht der Fragesteller geschickt so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Da kann man noch ein bisschen im Warmen sitzen bleiben. Da muss man eben nicht gleich rausgehen und Nächstenliebe üben oder sich bei den Eltern entschuldigen für das Verhalten, das man ihnen gegenüber gezeigt hat oder irgendwo sozial engagiert tätig zu werden. Wer ist mein Nächster? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich manche stellen. Viele Leute sitzen in ihrem Leben da wie in einem Wartezimmer. Die warten immer, dass irgendeiner, der vielleicht dann reinkommt, ihr Nächster sei. Wir warten immer nur. Wir sind umgeben von Gelegenheiten, Menschen Gutes zu tun, Nächstenliebe an den Tag. Aber wir warten, ist das überhaupt der richtige? Ist das über einen Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Und dann warten wir und warten wir, bis dass wir grau und alt werden und haben Tausende von Möglichkeiten verpasst. Da sitzt im Wartezimmer, spekulierst so über den Zeitungsrand schauend, bin ich hier gefragt oder nicht? Warten wir es ab. Nun, anstatt jetzt mit dem Mann über das Wesen des Nächsten zu diskutieren, fängt Jesus an, wie im Kindergarten eine Räubergeschichte zu erzählen. Und sowas einem gebildeten Mann gegenüber, oder ist er eingebildet? Und dann fängt Jesus an, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Na prima, sagt sich der Schriftgelehrte, irgendein Mensch. Irgendeiner, den ich überhaupt nicht kenne, der soll wahrscheinlich mein Nächster sein. Das ist kein Nachbar, kein früherer Schulfreund, jemand, ein Spaziergänger oder... Nur die Geschichte lässt ihm wenig Zeit, seine Gedanken auf eine längere Wanderschaft zu schicken. Jesus nahm die Frage auf, erzählte folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg, er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam, er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in die nächste Gaststätte oder das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Und am anderen Tag zog er einen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ein unbedarfter Reisender wird Opfer eines Anschlages. Ob der einen antisemitischen Hintergrund hatte und wer diese Ganoven waren, das weiß man bis heute nicht. Die schlagen ihn jedenfalls halbtot und rauben und ziehen ihn ganz aus, während sie den wehr- und wertlosen Rest, wie sie meinen, zurücklassen. Und so bleibt der Arme am Straßenrand liegen. Und dann erzählt Jesus, dass ein Priester den Weg hinabkommt. Von Jerusalem kommt er, das heißt, er kommt von der Arbeit. Da bist du müde, hast einen ganzen Tag, hast du da deine geistlichen Geschäfte da. Das war für sie ein Beruf, das war für sie also schon auch etwas, was sie trennten. Das hat Jesus den Pharisäern, den Priestern, diesen frommen Leuten oft vorgeworfen, dass das, was sie da rein beruflich von den Leuten eben als Juristen forderten, selber überhaupt in ihrem Privatleben nicht umgesetzt haben. Die lebten überhaupt nicht nach den Gesetzen, die sie anderen da aufgebunden haben. Na gut, also er kommt von der Arbeit, da freust du dich auf ein bisschen Entspannung und dann liegt da ausgerechnet noch viel entspannter ein Kerl im Weg. So, dem aufmerksamen Priester fallen die blauen Flecken auf, der ist betrunken, der wahrscheinlich gegen einen Baum gerannt oder so und dann schaut er sich um und versichert sich, dass niemand gesehen hat, dass er ihn gesehen hat und eilig geht's dann mit der Bibel unterm Arm heim zum Frauchen, um ein Glas Wein mit ihr zu trinken. Es dauert nicht lange, da kommt als nächstes ein Tempeldiener zum Tatort. Was kann man hier tun? Dem dienen? Naja, ich bin ja ein Tempeldiener, gell? Mein Erste-Hilfe-Kurs ist schon lange her. Außerdem liegen vielleicht 100 Meter weiter die gleichen Bösewichte irgendwo hinterm Busch, lauern nur drauf, dass sie mir auch einen irgendwie über den Schädel ziehen können. In der Bibel kennt er sich nicht so gut aus, er sitzt im Tempel lediglich an der Tontechnik und dann zitiert er aber doch noch fromm klingend, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, öffentliche Meinung 1 Vers 1. Damit hat er eben die Leviten gelesen, sprich als Levit seine Pflicht erfüllt und weg ist auch er. Ist ja irgendwie auch eine blöde Situation. Man kann sich ja auf so eine Begegnung gar nicht wirklich vorbereiten. Irgendwie liegt ja der, der meine Hilfe braucht, gerade dann am Wegesrand, wenn ich gerade ganz furchtbar beschäftigt bin, überhaupt keine Zeit. Aber das kommt immer so ungelegen. Und es ist erstaunlich, welche Ausreden uns dann plötzlich einfallen. Der ist verdächtig, wahrscheinlich vorbestraft, versoffen, faul, fies und selber schuld, so. Dann sind wir fertig, dann machen wir die Augen zu, warten wieder. Das Gewissen schläft ein, sobald jener beunruhigende Nächste wieder außerhalb des Sichtfeldes liegt. Es ist tatsächlich leicht, einen Bogen zu machen. Ich weiß das ja selber. Es ist leicht, einen Anhalter stehen zu lassen, wenn man gerade eine Tasche auf dem Beifahrersitz stehen hat. Das passt jetzt gerade nicht, gell? Und es ist auch leicht, weiter zu seppen, wenn dir gerade irgendwo nach einer Naturkatastrophe das Elend eines Volkes vor Augen gehalten wird und du zu Spenden aufgerufen wirst, dann schaltet man wieder zum Unterhaltungsprogramm um. Es ist leicht, in der Zeitung die Armutsstatistiken zu überschlagen. Warum gibt es eigentlich so viel Elend auf der Welt? 75% der Weltbevölkerung haben kaum etwas zu essen, geschweige denn einen Kühlschrank, haben hier gar nichts, was sie da rein tun könnten, haben kaum Kleidung, haben kein Dach über dem Kopf. Warum? Das hat unter anderem damit zu tun, dass du und ich zu oft die Augen verschließen. Wie sagen wir manchmal, Augen auf im Straßenverkehr. Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho, die gibt es nicht nur in Palästina, sondern diese Straße, die führt quer durch die ganze Welt. Diese Straße führt auch hier durch Weitefeld. Und diese Straße führt quer durch dein Leben hindurch. Also es ist eine Geschichte, die uns meint, das hat Jesus nicht alleine diesem Mann der es sowieso nicht aufrichtig gemeint hat, erzählt. So, es ist aufgeschrieben worden von Lukas, der das hier bezeugen kann, dass das die Reden von Jesus waren, weil es allgemeingültig ist für uns und dass wir auf einmal beschämt feststellen müssen, so viel besser wie dieser Priester und dieser Levit sind wir auch nicht. Wie oft haben wir Gelegenheiten verpasst, sind einfach vorbeigegangen. Aber wenn wir wirklich lieben und wenn wir das ernst nehmen würden, was Gott sagt, dass wir Gott lieben und dass wir unsere Nächsten lieben, dann sind wir auch bereit, uns mal aus unseren Plänen und aus unserem Vorhaben herausreißen zu lassen. Müssten zumindest bereit sein, sich auch mal von Aufgaben überraschen zu lassen, die Gott einem spontan stellt. Gott ist ein Gott der Überraschungen in vielfacher Hinsicht und jeder, der mit Gott lebt, der weiß, dass Gott ein nicht fassbarer Gott ist. Auch eben, wie sagt, das ist ja im Volksmund, der Mensch plant, wie sagt man da, und Gott, so, der Mensch denkt und Gott lenkt. So ist das. Wir machen uns so unsere Gedanken, auch als Christen, wir haben ja auch unsere Lebensplanung und so. Aber Gott lenkt und er greift manchmal ein und du bist völlig überrascht oft von dem, was Gott an Aufgaben für dich hat, an neuen Erkenntnissen für dich hat, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst. Voraussetzung ist natürlich, dass du erwartungsvoll bist. Wer sucht, der wird finden. Wer also die Erwartung hat, dass Gott einem etwas Großes offenbaren will, der wird erstaunt sein über das, wie Gott eine solche Erwartung vielleicht sogar noch mit einem Gebet gepaart beantworten wird. Und zu Liebe gehört es eben auch, einfach mal zu improvisieren. Ein Glaubensvorbild für mich ist der Bezirkspfarrer von Herborn, Eberhard Hoppe. Den kann man ja ruhig namentlich hier mal erwähnen. Er ist ein ganz demütiger, vorbildlicher, hingegebener Christ, der Nächstenliebe lebt. Nicht nur, weil er Notfallseelsorger ist, sondern weil man ihm das so im ganzen Wesen abspürt, wie eng er mit Gott verbunden ist und aus dem Glauben heraus lebt. Und der hat mir mal erzählt, dass wenn er einen Termin hat, immer wenn es irgend möglich ist, eine halbe Stunde mindestens vorher aufbricht, weil Gott ständig irgendwelche Überraschungen für ihn bereit hat. Da ist es mal einer, der Pannenhilfe braucht oder dies oder jenes. Er trifft einen Bekannten und ist dann froh, Zeit zu haben für ein Gespräch, weil das oft in diesem Moment auch nötig ist. Ich muss von mir ehrlich sagen, das kann der Samuel bestätigen, ich breche oftmals so kurz vor knapp auf, dass ich denke, ich brauche also hier 35 Minuten nach Weitefeld, dann fahre ich also 35 Minuten vorher zu Hause los. Ja? Dann kommt dann doch manchmal was dazwischen oder so. Und dann ist man auch manchmal ein bisschen gestresst. Aber du denkst dann immer, du kannst das und das und das noch alles erledigen. Ich arbeite dran. Ja, möchte also schon auch das mir als Vorbild nehmen, einfach mal früher loszugehen und zu warten, was Gott ungeplant, unplanmäßig mit mir vorhat. Das tut Gott. Gott ist ja ein persönlicher, ein erfahrbarer Gott. Vor einiger Zeit machte meine Frau mich darauf aufmerksam, schau mal aus dem Fenster, da sitzt ein alter Mann auf einem großen Karton. Und tatsächlich, war so über 70 Jahre alt, ein Mann saß da, sah aus, als wenn er auf jemanden wartet. Ja, sagt sie, was ist mit dem? Ja, ich sagte, wahrscheinlich wird er gleich abgeholt, wir beobachten das mal, gell? Also ich war in meinem Wartezimmer, ne? Dann habe ich 5 Minuten später nochmal aus dem Fenster geguckt, dann saß er so 10, 15 Meter weiter auf dem Karton. Und kurz drauf dann nochmal so eine Strecke weiter wieder auf dem Karton. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du mal runter und fragst mal, ob du irgendwie helfen kannst. So stellte sich heraus, einer, der in Kasachstan geboren und im Bergwerk gearbeitet hatte, dessen Lunge dort große Schäden bekommen hatte, der war also so hinter Atem, er hatte sich eine Mikrowelle gekauft, Mikrowellenherd und schleppte die jetzt nach Hause, Stück für Stück, da musste er sich wieder ausruhen. So. Sag ich, wo wohnen Sie denn? Ja, hier in der Bahnhofstraße ist gar nicht so weit. Ich sage, ich bringe Ihnen die Mikrowelle nach Hause. Und auf dem Weg, als wir dann so die Straße überquerten, da sagte er, scheiß Leben. Also ich sag das, zitiere das jetzt mal so, wie er das gesagt hat. Und da habe ich ihm recht gegeben und gesagt, das ist wirklich wahr. Aber wie gut, dass das Leben hier nicht alles ist. Und da hat er mich ganz erstaunt angeschaut, sagte gleich du zu mir, glaubst du wirklich? Oh ja, ich glaube, das Leben hier ist nicht alles. Ich lebe auf ein Ziel zu, das ist viel, viel besser als dieses Scheißleben. Dieses von Sünde derart beschädigte Dasein, was wir hier auf der Erde fristen. Und dann gingen wir so weiter und dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt, weil der wohnte ja nicht so weit von uns. Bis dahin war der mir nie aufgefallen. Wir wohnen so im Bahnhofsviertel, also da siehst du so manche Gestalt so am Haus vorbeigehen. Und dann habe ich ihn immer wieder mal besucht. Und dann hatten wir vor 2 Jahren auch so eine Zeltwoche, genau wie die hier bei uns in Dillenburg-Manderbach. Und dann habe ich ihn eingeladen. Und da ist er jeden Abend, 10 Abende mit dabei gewesen und hat an einem der Abende so ein Gebet mitgesprochen, wie wir es hier allabendlich beten. Herr Jesus, ich will von jetzt an dir vertrauen. Ich bekenne dir meine Sünden. Komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu. Ich will dir nachfolgen. Eigentlich war das eine so simple Geschichte. Ich bin so froh, dass meine Frau mich darauf aufmerksam hat. Ich hätte das, also wahrscheinlich war so, ja, du musst ja die nächste Predigt vorbereiten, so alles ganz wichtig. Wenn ich auf die Idee, war während der Arbeitszeit, nicht auf die Idee gekommen, da jetzt Hilfeleistung anzubieten. Einfache Aktionen, so wie die meisten, die dann einfach aus der Nächstenliebe herausgeboren werden. Weißt du, wer Jesus Christus ist, das erfährt man nicht alleine durch das Nachgrübeln über dogmatische Probleme am Schreibtisch oder so. Wer Jesus Christus ist, das erfährt man nach Matthäus 25 von den Gefangenen, von den Hungernden, von den verfolgten Brüdern. In denen will er uns begegnen. Das wird uns da mal sehr eindrücklich mitgeteilt. Wir könnten solche Geschichten ständig erleben. Das sage ich jetzt mal an die lieben Mitchristen hier, wenn wir unsere Segel setzen und uns so vom Geist Gottes bewegen ließen, auch in diesen Tagen, dass wir sind ja, die Zeltwoche ist noch relativ jung, dass wir losgehen und schauen, wo irgendwo am Rande Menschen sitzen, die vielleicht nur darauf warten, hier mit hingebracht zu werden. Aber statt zu segeln, da fahren wir Zug, da sind wir so in unseren eingefahrenen Gleisen drin. Komm doch einfach mal raus aus deiner Routine und bete für diese Überraschungen. Sei ein bisschen beweglich. Übrigens, der Priester und der Levit sind Hauptamtliche, wie man uns nennt, die wir Geld für unseren geistlichen Dienst bekommen. Siegfried Schnabel hat sich irgendwo versteckt, schon vor lauter Scham. Diese Hauptamtlichen oder Vollzeitler, die kommen hier nicht allzu gut weg. Die kommen hier beide vorbei, aber nicht allzu gut weg. Denen, sprich uns, sollte man nicht den ganzen Dienst für Gott und am Nächsten überlassen. Ich bin manches Mal vorbeigegangen. Ich habe Gelegenheiten verpasst. Und du, was glaubst du, am Ende deines Lebens zu bereuen, heute nicht getan zu haben? Am Ende kommt der Samariter. Er sieht den Verwundeten und er ist innerlich bewegt und er hilft. Er, der nie eine Jungschar besucht hat, geschweige denn Konfirmandenunterricht, er tut etwas trotz seiner ziemlich mangelhaften Theorie der Liebe. Da wäscht er und kühlt er dem Mann seine blauen Flecken, der hieft ihn auf seinen Esel ab, die Post in ein feudales Hotel, trägt den Bewusstlosen wahrscheinlich noch eigenhändig ins Bett, zahlt die Rechnung im Voraus bestellten Sanitäter ein, Gott sei Dank ist nichts gebrochen, keine inneren Verletzungen, trifft er dennoch Vorsorge an der Rezeption, hinterlässt er noch einen 200-Euro-Schein für alle Fälle, sorgt gut für meinen Freund, sagt er, stellt das beste Menü für ihn zusammen, schickt, sobald er wieder bei Kräften ist, einen guten Masseur. Und falls es teurer wird, ich komme wieder und für alles auf. Dieser Mann hat die Scheuklappen abgelegt. Der sieht, was um ihn herum passiert. Und wir sollten so wie der die eingefahrenen Gleise verlassen, sonst sehen wir eben nur unser eigenes Leben und dann sind wir eben Teil dieser kalten, lieblosen Gesellschaft. Wer nur die eigenen Ansprüche vor Augen hat, der geht schnell über Leichen. Wie endet jetzt der Bericht? In Vers 36 heißt es: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? So fragt Jesus diesen Gesetzeslehrer. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Der Gelehrte wollte wissen, wer sein Nächster ist. Man könnte meinen, dass Jesus uns beibringen will, dass der Nächste so ein Armer am Wegrand ist. Also sei aufmerksam, wo Gott dir da jemanden über den Weg schickt. Aber wenn wir uns diesen Text mal hier genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass der am Wegesrand überhaupt nicht zur Debatte steht. Schauen Sie mal genau hin. Da steht, wer von den dreien hat als Nächster gehandelt. Wer ist hier der Nächste? Und diese drei, das sind der Priester, der Levit und der Samariter. Und mit dieser Geschichte dreht Jesus damit den Spieß herum. Und er reißt sozusagen die Tür zum Wartezimmer deines Lebens auf und sagt: Der Nächste bitte. Und damit meint er dich. Du bist der Nächste. Wir stellen uns immer die Frage, ja, wo können wir und so, wie können wir möglichst den Flüchtlingen gegenüber freundlich sein und so. Das sind ja wichtige Fragen, dass wir die Augen offen haben im Straßenverkehr. Dazu habe ich ja auch appelliert. Aber in dieser Geschichte meint er den Fragesteller selbst. Und damit meint er dich und mich. Er erwartet, dass du und dass ich, dass wir aufstehen, dass wir losgehen, dass wir handeln. Jetzt bist du dran, der Nächste bitte, das bist du. Seht ihr, wenn ich so darauf bestehe, dass wir unseren durchblutungsgestörten Hintern hochkriegen, dann will ich damit kein Leistungsdenken oder Leistungschrist sein oder Gesetzlichkeit predigen. Gesetzlichkeit bedeutet, dass Leute meinen, aufgrund des Einhaltens der Regeln, wie sie die in der Bibel zu erkennen glauben, dadurch vor Gott gerecht werden. Wenn ich also möglichst lieb bin, nächstenlieb bin und wenn ich immer brav zur Kirche gehe, mir hat mal eine Frau bei uns im Dorf gesagt, der Pfarrer kann mit mir zufrieden sein, als wenn es darauf ankommen würde, damit wollte sie mir sagen, ich bin jeden Sonntag bin ich da, wahrscheinlich wollte sie mir auf ihre Spenden, Kollekteneinlagen da bildet sie sich. Das ist nicht alles. Wir sind nicht dadurch gerecht vor Gott, dass wir etwas tun. Also dieses Missverständnis, das muss ich hier unbedingt an dieser Stelle ausräumen. Wir sind nicht errettet, weil wir etwas tun. Aber wir tun etwas, weil wir errettet sind. Sehen Sie, es gibt Leute, die meinen, wenn ich zu Jesus komme, und ich habe die letzten beiden Tage dazu eingeladen, sich diesem Jesus anzuvertrauen, weil er uns berechtigte Hoffnung gibt im Blick auf das ewige Leben, weil er uns unsere Sünden vergeben möchte. Er ist am Kreuz für deine und meine Sünde gestorben. Er hat die Liebe Gottes geoffenbart, gezeigt dadurch, dass er bis zum Letzten gegangen ist, dass er sich von Menschen, die er selber erschaffen hat, er war an der Schöpfung beteiligt, an diesen Querbalken hat nageln lassen und es zugelassen hat, dass die da unter dem Kreuz standen und ihn verspottet haben, beschimpft haben, vorher bespuckt haben, wie den letzten Dreck behandelt haben. Das hat Jesus alles über sich ergehen lassen, aus Liebe zu uns. Er hat Liebe, Nächstenliebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingegeben hat. Da meinen dann manche, dass wenn sie Christ werden sollten, dass sie dann also vorher erstmal, da muss ich erst dies und jenes bei mir in Ordnung bringen, sonst passe ich nicht dazu, dann bin ich nicht Christ. Und das ist eben ein ganz großer Irrtum. Wir werden nicht aufgrund unserer Werke errettet, sondern gute Werke sind eine Folge meiner Errettung. Wenn ich ergriffen bin von dem, was Jesus für mich getan hat, dann werde ich aus Dankbarkeit heraus ein neuer Mensch werden. Nicht zuletzt auch dadurch, dass der Heilige Geist in mir Liebe bewirkt. Pfingsten liegt ja gerade hinter uns und das möchte ich erklären, dass das was mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu tun hat. Der Anfang der Gemeinde, wo Menschen mobilisiert worden sind und plötzlich ausgeströmt sind in die ganze damals bekannte Welt, um diese Botschaft von Jesus Christus in Wort und Tat zu dokumentieren und zu proklamieren. Diese guten Werke sind Folge meiner Errettung. Also nochmal, es geht hier nicht darum, tu gute Werke und du wirst dadurch errettet werden. Kein Mensch wird durch gute Werke errettet werden. Das macht auch der Apostel Paulus sehr, sehr deutlich, wenn er sagt, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt allenfalls Erkenntnis der Sünde. Sehen Sie, wenn Jesus diese Geschichte erzählt und schließt, tu das, dann ist das Gesetz. Jesus predigt hier tatsächlich Gesetz. Es ist nicht der einzige Fall, wo er das tut. Da kam ein reicher junger Mann zu ihm, er fragt auch so, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und da sagt er zu ihm, die Gebote kennst du. Und dann zählt er sogar ein paar auf, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Da predigt er auch Gesetz. Und dann wird dieser Mann so ganz beschämt. Das ist so, Gesetz beschämt. Und auch diese Geschichte hier, die stellt uns bloß. Gefällt Ihnen die Predigt von heute Abend? Also mir nicht. Weil das so beschämend ist. Weil man merkt, ich komme da nicht dran. Ich genüge dem nicht. Da erkennen wir die Unmöglichkeit, das ganze Gesetz zu halten. Und dann brauchen wir Vergebung unserer Sünden. Wir alle miteinander haben versagt. Und es gibt auch Unterlassungssünde, müssen wir uns bewusst machen. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Sagen immer so viele, ich hab nichts groß auf dem Kerbholz und so. Meistes Argument, was ich höre, ich habe noch keinen umgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Aber wer weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist es Sünde. Da fängt es schon an. Das sind Unterlassungssünden. Wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Zunächst mal sind wir ja unter die Räuber gefallen. Wir sind ausgezogen und beraubt worden. Die Sünde hat uns verwundet und geschlagen. Und ich habe manches Mal weinen müssen über mein eigenes Versagen, wo ich am Ende eines Tages festgestellt habe, wie herzlos ich gewesen bin und wie ich andere Menschen verletzt habe. Sehen Sie, und dann kommt der Priester und der Levit. Und wenn die kommen, dann müssen wir liegen bleiben. Die helfen nicht. Die Vertreter des Gesetzes helfen nicht. Das ist die Aussage hier. Die Vertreter des Gesetzes helfen nicht. Nochmal, Paulus sagt, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das, was Gott von uns erwartet, ist Glaube. Nicht durch Gesetzeswerke. Das sagt Paulus dann, damit sich niemand rühme, niemand auf die Schulter klopft und sagt, schau mal. Das bedeutet ja auch, wenn ich gute Werke tue, dass ich dem, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, den Preis seines Lebens zu bezahlen, dass ich meine, dem noch etwas hinzufügen zu müssen durch meine guten Werke. Das können wir eben nicht. Sondern Glaube heißt anzuerkennen, ja Herr, ich vertraue dir als der stellvertretend für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich will dir mein ganzes Vertrauen und meine ganze Liebe, meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Hingabe schenken. Du sollst mein sein. Darum geht es. Und das ist das, was Paulus dann weiter in Römer 3, also da steht, dass es kommt Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz und dann weiter. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Jesus hat als letztes am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht, er hat es getan. Dem ist nichts hinzuzufügen von unserer Seite. Und schließlich kommt er, der Samariter. Weißt du, wer das ist? Unser Herr Jesus Christus, der barmherzige Jesus. Den Samaritern haben die Juden damals die kalte Schulter gezeigt. Mit denen wollten sie nichts zu tun haben, die Juden. Genauso wie sie Jesus abgelehnt haben. Sein eigenes Volk wollte ihn nicht. Und dieser Jesus kommt Er sieht uns, er ist innerlich bewegt, er erbarmt sich über uns, er wäscht uns und verbindet uns, er bringt uns nach Hause und er bezahlt für uns den Preis. Er wäscht und verbindet uns da, wo wir von der Sünde krank geworden sind oder verletzt worden sind. Er ist Heiland. Bei allen Kaputtmachern in dieser Welt ist er der Heiland der Welt. Er will dich von deinen Sünden freimachen, gesund machen. Egal, ob es jetzt eine innere Zerrissenheit ist, Schuldgefühle, die vielleicht bis hin zu Depressionen gehen können. Ob es jetzt Dinge sind, die einfach mit Eheproblemen oder Problemen in der Familie. Ich habe es so oft erleben dürfen, wenn Jesus der Herr im Haus einer Familie wurde, dass vieles plötzlich in Ordnung gekommen ist. Weil sich Menschen dann plötzlich nicht mehr voreinander profilieren müssen, sondern sie grundsätzlich wissen, sie sind von Gott geliebt. Das haben sie erfahren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Wenn Menschen das mal klar geworden ist, wir sind geliebt von Gott. Er hat alles dafür getan, dass wir gerettet werden können. Das hat Auswirkungen auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und er bringt uns nach Hause, diese Frage, was kommt nach dem Tod, kannst du sicher beantworten, ich gehe heim zu Jesus. Und er wartet darauf, dass Menschen, die versöhnt sind mit Gott, in diese Wohnungen einziehen, die er für uns bereitet hat. Bist du dabei? Er hat so wie dieser Samariter hier den Preis bezahlt. Und zwar nicht so ein 200-Euro-Schein, sondern er hat sein Leben als Preis bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt, da wo du und ich zahlungsunfähig sind vor Gott. Wo wir es nicht wieder gut machen können durch unsere guten Werke. Du kannst durch gute Werke Sünden nicht aufwiegen, das geht nicht. Das ist also im Straßenverkehr auch so, wenn du geblitzt wirst, kannst du nicht sagen, jetzt fahre ich an derselben Stelle 50 Mal mit 30 Stundenkilometern vorbei, ich mache es wieder gut. Das ist ja lächerlich. Und das ist bei Gott auch so. Du kannst nicht durch gute Werke, das ist islamischer Glaube, dass man meint, durch gute Werke Sünden ausgleichen zu können. Dann sind die manchmal ein bisschen freundlich, gell? Und dann können sie das nächste Mal wieder so einen Terror unterstützen, Geld oder so. Aber so, das lässt Gott nicht mit sich machen. So ist Jesus. Er bringt dich nach Hause. Er hat den Preis für dich bezahlt. Und er ist der, der spricht, geh hin und handle du ebenso. Er wird einen ganz neuen Menschen aus dir machen, den man nicht wiedererkennen kann. Der, von dem plötzlich Liebe ausgeht, der hier im Ort oder wo auch immer sie oder du zu Hause bist, Gutes tun wird und das wird spürbar. Und ich wünschte mir, dass hier so eine Generation von Christen, auch in der jungen Generation, aufsteht, denen man es wieder abspürt, dass sie von Jesus geprägt sind, dass sie seine Jünger sind, von ihm gelernt haben, von ihm verändert sind. Diese Liebe zeigen können, wie Jesus sie gehabt hat. Dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ja, Nächstenliebe ist ein wesentliches Thema, aber davor steht immer noch die Gottesliebe. Und dazu möchte ich Sie einladen, dass Sie die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, heute Abend beantworten. Dass Sie sagen, danke Herr Jesus, dass du für mich dein Leben am Kreuz hingegeben hast, dass du für mich bezahlt hast. Ich möchte Sie einladen, wieder mitzubeten, wie auch in den letzten Abenden. Und innerlich zu sagen, Herr Jesus, ich bekenne dir all mein Versagen und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen, dass du es hell machst in meinem Inneren und du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir folgen, ich will dir gehorsam sein und verändere du mich nach deinem Willen. Und er wird dieses Gebet beantworten. Wenn du es ernst meinst, er nimmt es ernst. Darauf kannst du dich verlassen. Das haben viele, wahrscheinlich auch Hunderte in diesem Zelt genauso erlebt. Fragen Sie die, die Sie vielleicht hierher eingeladen haben. Das wollen wir bezeugen. Jesus verändert zum Guten. Wir wollen jetzt aufstehen, wir wollen miteinander beten. Ich lade Sie ein, mitzubeten im zweiten Teil dieses Gebetes und dem Herrn Jesus Ihr Leben anzuvertrauen. Das kann heute ein bedeutender Tag in Ihrer Biografie sein. Herr Jesus, wir danken dir sehr für diese Geschichte, die du uns eindrücklich erzählt hast von diesem barmherzigen Samariter. Wir sind beschämt, wenn wir uns messen mit diesem Samariter, finden uns viel mehr in diesem Priester und dem Leviten wieder, die versagt haben. Und wir sind solche, die wir meinten, durch Gesetz irgendwie gerecht zu werden und doch feststellen müssen, das reicht niemals aus. Wir haben so oft versagt. Und wenn jetzt Leute da sind, die ihre Sünden bereuen, auch diese vielen Unterlassungssünden, dann möchte ich darum beten, dass jetzt manche aus großer Überzeugung das Gebet mitbeten, dich einladen, als den Heiland in ihr Leben zu kommen und das Leben völlig auf den Kopf zu stellen und zu verändern. Danke, dass viele das so erlebt haben und danke, dass es auch heute so sein kann. Und wenn du möchtest, darfst du jetzt mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich habe erkannt, dass du der Barmherzige bist. Ich danke dir dafür, dass du herabgestiegen bist, dich zu uns Menschen geneigt hast, dass du verbinden möchtest. Dank dir dafür, dass du Heiland bist. Dank dir dafür, dass du den Preis bezahlt hast am Kreuz. Dank dir dafür, dass du mich nach Hause bringen willst. Ich bekenne dir jetzt meine Sünden. Bitte vergib mir. Und ich lade dich ein, jetzt in mein Leben zu kommen. Du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Ich will dir von heute an nachfolgen. Ich will dir gehorsam sein. Danke, dass du mich bis zum Ziel führen wirst. Und danke, dass du mich als Kind Gottes angenommen hast. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte ganz kurz auf den Büchertisch hinweisen. Da gibt es ein Buch, das heißt Nachgehakt, Kernpunkte des christlichen Glaubens verständlich erklärt. Manche sagen, woher weiß ich eigentlich, dass dieses Buch vertrauenswürdig ist? Das hört sich jetzt alles so beeindruckend an, aber worauf gründet sich das? Der Christliche Technikerbund hat einige Fragen zusammengestellt, die viele Leute davon abhalten zu glauben, weil das manchmal auch so Stammtischparolen sind, ist auch nur von Menschen geschrieben worden und so, ist doch keiner zurückgekommen. Also so die Frage nach dem Tod und die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der Bibel und was es überhaupt heißt, Christ zu sein, auf feine, kurze, knappe Weise beantwortet. Waldemar Grab, der war Traumschiff-Pianist, also auf dem ZDF Traumschiff über viele, viele Jahre, hat viele, viele Prominente kennengelernt, bis dass er an Bord eine Gideon-Bibel, das ist so eine Organisation, die Gideons, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in Hotels und in Arztpraxen und so weiter Bibeln auszulegen, und ist durch eine solche Bibel zum Glauben an Jesus gekommen. Und er ist jetzt Musikevangelist. Er musiziert und predigt auch, hat auch hier im Zelt der Baumer Zeltmission schon gepredigt. Waldemar Grab, was bringt mir eigentlich der christliche Glaube? Ein persönliches Fazit. So einige kurze Berichte aus dem Leben von Leuten, die er kennt. Und dann geht er anhand einiger schöner Bibelstellen dieser Frage nach, was bringt es mir eigentlich? Also das möchte ich Ihnen einfach empfehlen, wenn Sie jetzt sagen, da ist jetzt was angeregt worden bei mir heute Abend, ich will mich weiter informieren, die Möglichkeit gibt es ja hinter am Büchertisch, dann sich da auch gerne weiter beraten, da gibt es einige Titel, die wirklich relevant sind. Aber Sie, die Sie jetzt dieses Gebet mitgesprochen haben, möchte ich nochmal besonders ansprechen. Gehen Sie jetzt, nachdem Sie das mal so in Worte gefasst haben, nicht einfach nach Hause, sondern ich lade Sie ganz herzlich ein, noch ein wenig zu bleiben. Wir treffen uns hier nach dem offiziellen Teil immer vorne an diesem runden Tisch. Nenne ich manchmal mein Wohnzimmer, gell? Ist auch schön luftig hier und so. Ich möchte Sie herzlich einladen, das, was Sie jetzt bewegt, nicht für sich zu behalten, sondern es mal auszusprechen. Das ist so wichtig. Der Römerbrief im 10. Kapitel sagt, im Herzen wird geglaubt. Und das sieht ja jeder ein und viele sagen, das ist Privatsache, gell? Das wird im Herzen, das geht aber sonst niemand was an. Dann geht es aber weiter mit dem Mund, wird bekannt. Beides trägt bei zu unserem Heil. Und vielleicht liegt das Problem bei Ihnen nur so ein paar Zentimeter unter Ihrer Nase. Sie haben es nie mal bekannt, nie mal ausgesprochen. Es geht darum, schon auch sich zu Jesus zu bekennen, zu bekehren, aber auch zu bekennen. Und deswegen lade ich Sie herzlich ein, bringen Sie jemanden mit, der Sie mitgebracht hat. Ich weiß schon, dass es vielen schwerfällt, sich jetzt hier hinzusetzen und die anderen denken dann, der hat es aber nötig und so. Völlig wurscht, was die anderen denken. Ich finde es mutig, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, ich habe Bedarf und ich möchte einfach mehr erfahren. Vielleicht sitzen Sie hier und sagen, ich habe aber noch diese oder jene Frage, die ist heute überhaupt nicht beantwortet worden. Dann lassen Sie uns auch über diese Fragen noch reden. Wir wollen versuchen, da auch Hindernisse zum Glauben aus dem Weg zu räumen, wenn irgendwie das können. Es werden vielleicht der eine oder andere hier aus dem Mitarbeiterteam noch dabei sein, die auch aus ihrem Leben erzählen können, wie es bei Ihnen war, wie Sie zum Glauben gekommen ist. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Sie müssen jetzt, also jetzt kein Bekehrungspraxis hier, gell? Da gehst du dann, wirst du irgendwie da Hirnwäsche oder sowas, sondern es ist ein Gesprächskreis. Wir wollen Sie ja nicht nur zutexten, Sie sollen auch zu Wort kommen. Außerdem freue ich mich immer sehr, mal so ein paar meiner Zuhörer auch persönlich kennenzulernen. Ganz herzliche Einladung. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, gucken Sie mal, wie hell es noch draußen ist. Ja, noch hellig der Tag, die Sonne scheint noch, muss noch keiner nach Hause gehen. Herzliche Einladung. Bleiben Sie zurück. Machen Sie die Sache mit Jesus fest. Wenn er heute Abend zu Ihnen geredet hat, Sie irgendwie gepackt hat, dann weichen Sie dem nicht aus. Die Gefahr ist so groß, dass man sich jetzt da irgendwie rauswindet. Nachher da im Bistro, da wird da über alles Mögliche geredet und so. Da kommen dann wieder die Stammtischparolen, sind ja dieselben Tische, wie Sie hier vorhin gestanden haben und da geht es wahrscheinlich weiter. Deswegen kommen Sie mal hier auf die rechte Seite. Lassen Sie uns hier über das reden, was uns hier heute Abend beschäftigt hat, was Gott durch sein Wort sagen will. Bleiben Sie bitte zurück. Machen Sie die Sache mit Jesus fest. Mein Appell an Sie. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Gott segne Sie bei dieser wesentlichen Frage, die über Leben und Tod entscheidet. Und ich lade Sie herzlich ein, in die offenen Arme von Jesus Christus heute Abend zu laufen.